ganz herzlichen guten Morgen nochmal von mir. Ich freue mich, euch heute einfach ein paar Dinge weiterzugeben, die mir in der letzten Zeit wichtig geworden sind und die, glaube ich, auch für uns hier in der CGM von Bedeutung sind, auch für die kommende Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal liest man die Bibelstelle etliche Mal und man liest einfach drüber. Sie sprechen nicht richtig zu einem. Und dann irgendwann mal ist es, als würde ein Scheinwerferlicht darauf fallen und man entdeckt etwas, was man vorher noch nie gesehen hat. Vielleicht durch eine Predigt, die man gehört hat, oder vielleicht, wenn man selber in seiner persönlichen Zeit mit Gott eine Offenbarung bekommt in dem Moment. Und mir ging es so mit einer Stelle in der Apostelgeschichte, 11,26, vielleicht können wir die mal... Ah, ist schon da. Dort heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Da kann man ganz schnell drüber lesen, es wirkt fast wie ein Nebensatz. Aber wisst ihr was, da steckt wirklich Sprengstoff drin in dieser Stelle. In Antiochia wurden die Jünger zuerst Christ genannt. Das heißt, die Jünger hatten sich diesen Namen damals nicht selber gegeben. Sie wurden Christen genannt von den Leuten um sie herum, die offensichtlich ihr Leben beobachtet hatten und sagten, das sind Christen. Ich glaube, man muss kein Griechisch-Experte sein, um zu wissen, ein Christ ist jemand, der sich zu Christus bekennt. Stimmt's? Man könnte auch sagen, ein Christ ist jemand, der Christus nachfolgt. Und ich habe gedacht, ja, wenn die Menschen um die Jünger herum etwas in ihnen gesehen haben, dass sie Christen genannt haben, müssten sie das Gleiche heute auch in uns sehen. Wir sind Christen. Und was ist es? Was haben die Menschen damals gesehen in diesen Jüngern? Und da möchte ich ein bisschen drauf eingehen heute. Und ich habe drei Dinge, über die ich sprechen möchte. Und das ist natürlich, ja, nicht alles. Aber ich glaube, es sind drei ganz wichtige Punkte, die auch uns herausfordern sollen in unserem Leben der Nachfolge. Ich glaube, das Erste, was man ganz deutlich sieht, wenn man die Apostelgeschichte liest, ist, dass die Jünger einen ganz starken Glauben hatten. Wir lesen von den vielen Wundern, Heilungen, die sie erlebten. Und ich glaube, exemplarisch ist eine Geschichte in Apostelgeschichte 3. Dort sind Petrus und Johannes auf dem Weg in den Tempel. Und als sie gerade in den Tempel reingehen wollen, wird ein Gelähmter dorthin getragen. Von seinen Freunden, von seiner Familie vielleicht. Und er wird jeden Tag dorthin getragen, um etwas Geld zu erbetteln von den Leuten, die in den Tempel gehen. Und Petrus und Johannes kommen vorbei und er schaut sie natürlich an und hofft, ein bisschen Geld von ihnen zu bekommen. Und ich denke, wir kennen das alles, wie Petrus reagiert. Er sagt zu dem Gelähmten, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. So stark, was für ein Glaube. Er wusste, in ihm war die Kraft, diesen Gelähmten anzurühren. Und er sprach, steh auf. Und der Gelähmte stand tatsächlich auf, sprang umher, fing an, Gott zu loben. Und ihr könnt euch vorstellen, die Leute um sie herum waren natürlich total baff, waren total erstaunt. Und Petrus, mutig, nutzte die Gelegenheit gleich, um zu predigen, um die Leute ja einfach herauszufordern, ihr Leben auch Gott anzuvertrauen. Und ich musste so dran denken, als wir für Hans gebetet haben eben. Dieser Glaube, dass wir glauben, wenn wir beten, hat das Auswirkungen. Ich glaube, das ist so, so stark. Und das ist, was Menschen sehen müssen in uns. Diesen Glauben an Gott und an seine Kraft. Glaube, ganz simpel ausgedrückt, ist einfach eine Zuversicht, ein Überzeugtsein, ein Vertrauen in Gott und alles, was er sagt. Wir glauben Gott, wir glauben seinem Wort, wir glauben, was in der Schrift geschrieben steht. Und ich glaube, das ist das Erste, was uns als Christen kennzeichnen sollte, dieser Geist des Glaubens. In Hebräer 11, das ist ja dieses bekannte Kapitel über Glauben heißt es, wer Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Oder ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Paulus sagt in 2. Korinther, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Und das ist ein Vers, den habe ich so oft vor Augen. Wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wisst ihr, die Menschen in dieser Welt leben mit dem, was sie sehen, mit dem, was sie mit ihren Sinnen wahrnehmen, mit dem, was sie fühlen, mit dem, was sie schmecken. Viele sagen ja auch, ich glaube nur, was ich sehe. Aber in der geistlichen Dimension kommt Glauben vor dem Schauen. Glauben kommt vor dem Schauen. Und deswegen betet zum Beispiel Paulus auch in Epheser, dass Gott die Augen unseres Herzens öffnet. Nicht diese Augen, nicht die physischen Augen, die Augen des Herzens, dass wir sehen im Glauben, was Gott uns alles gegeben hat. Ein Mensches Glauben entscheidet sich, Gott mehr zu glauben als dem, was er mit seinen natürlichen Sinnen wahrnimmt. Ein ganz starkes Beispiel, finde ich, ist die Geschichte von Petrus, wo Petrus auf dem See geht. Er sagt zu Jesus, Jesus, wenn du es bist, sprich zu mir. Und Jesus sagt, Petrus, komm. Und Petrus reagiert auf das Wort von Jesus und er kann tatsächlich auf dem Wasser gehen. Das ist so stark. Glaube ist eigentlich eine Antwort auf Gottes Reden, auf Gottes Wort, auf das, was er sagt. Wenn Gott spricht, reagieren wir mit Glauben. Natürlich, und das ist ganz, ganz wichtig, wir leugnen als Menschen des Glaubens nicht, dass wir es mit Herausforderungen zu tun haben, dass es Probleme gibt, dass es ja, Schwierigkeiten zu überwinden gibt, aber wir glauben, dass Gott größer ist und wir glauben, dass er ja, ein Gott ist, der überwindet, der Durchbrüche schenkt. Ich musste daran denken, dass Jesus Glaube vergleicht mit einem Senfkorn. Und einmal spricht es natürlich davon, ein Senfkorn ist sehr klein. Das heißt, Jesus sagt eigentlich, ihr braucht nur ein ganz bisschen Glauben. Und dieses ganz bisschen Glauben wird schon riesen Auswirkungen haben. Aber ich glaube, da steckt noch was anderes drin, wenn er sagt, Glaube ist wie ein Senfkorn. Wenn wir ein Senfkorn, ein Korn in die Erde pflanzen, nach einer Weile wächst daraus etwas. Und es entsteht quasi etwas, was vorher nicht da war. Und ich glaube, das ist genauso mit Glauben. Wenn wir Glauben investieren, bringen wir damit etwas hervor, was vorher nicht da war. Wir sehen Durchbrüche, wir sehen, wie jemand vielleicht geheilt wird, wir sehen, wie Gott versorgt. Glauben bringt Dinge aus dem Unsichtbaren herein ins Sichtbare. Das finde ich so ein starkes Prinzip. Dieser Glaube in uns hat Schöpfungskraft, Dinge, die vorher nicht da waren, hervorzubringen. Finde ich so stark. Glaube, hat mal jemand gesagt, ist das Samenkorn aller Wunder. Wenn wir in einer bestimmten Situation Glauben anwenden, werden wir sehen, wie Versorgung freigesetzt wird, wie Heilung geschehen, Wiederherstellung kommt, Errettung. Und das Tolle ist, wir müssen diesen Glauben nicht produzieren. Die Bibel sagt, Gott hat uns bereits ein Maß des Glaubens gegeben. Jedem von uns, jedem, der Jesus gehört, ist dieses Maß des Glaubens gegeben. Und an uns ist es, diesen Glauben zu aktivieren. Und wie tun wir das? Die Bibel sagt, Glaube kommt durch das Hören der Botschaft von Christus. Amen, ja. Glaube durch Botschaften, durch ja, Zeugnisse auch, die wir hören. Wenn wir hören von jemandem, der geheilt wurde, das tut was in uns, das baut diesen Glauben auf. Lasst uns unseren Glauben aktivieren, lasst uns unseren Glauben aufbauen und glauben, dass Dinge, die wir bisher noch nicht gesehen haben, ins Sichtbare kommen. Das Zweite, was wir, glaube ich, sehen und was ein ganz wichtiges Kennzeichen ist eines Christen, ist Liebe. In der Apostelgeschichte sehen wir, dass unter den Jüngern damals eine große Liebe, eine große Fürsorge war. Es heißt, sie waren ein Herz und eine Seele. Jesus sagt, und das ist auch eine ganz bekannte Stelle, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt.
Halleluja.
Also ich denke, es ist ganz klar, Liebe ist ein wichtiges Kennzeichen eines Christen. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber die Menschen in der Welt lieben ja auch, oder? Aber wenn Jesus, wenn das Neue Testament von Liebe spricht, ist damit eine andere Liebe gemeint als die Liebe, die diese Welt kennt. Es ist diese Agape-Liebe und wir wissen, es gibt im Griechischen verschiedene Ausdrücke für das Wort Liebe. Agape-Liebe ist diese bedingungslose Liebe, die gibt, ohne etwas zurückzuerwarten. Und wenn wir jetzt die anderen Begriffe, ihr kennt das vielleicht, Philia, diese freundschaftliche Liebe, Eros, diese körperliche Liebe, das ist eine Liebe, die gebracht wird, weil man etwas zurückbekommt. Agape ist die Liebe, die liebt, ohne irgendetwas zurückzuerwarten. Es ist die Liebe, die sich aus freien Stücken schenkt. Und in 1. Korinther, das ist ja das hohe Lied der Liebe, wo die Liebe beschrieben wird, heißt es, diese Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Das ist so stark. Das heißt ja auch, Liebe deckt eine Menge von Sünden zu. Das ist diese Liebe, die wir als Christen haben sollen. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir Jesus nachfolgen. Ich möchte nochmal in der Bergpredigt ein paar Verse dazu vorlesen. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 33, wenn ihr nur denen Gutes erweist, die euch Gutes tun, was ist daran so anerkennenswert? Selbst Sünder verhalten sich so. Oder wenn ihr nur denen Geld leiht, die es euch zurückzahlen können, was ist daran außergewöhnlich? Selbst Sünder leihen ihresgleichen Geld in der Hoffnung, die volle Summe zurückzuerhalten. Liebt eure Feinde, erweist ihnen Gutes, leiht ihnen Geld und macht euch keine Sorgen, weil sie es euch vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Wow, das ist herausfordernd. Ein Geist der Liebe. Zu dieser Liebe entscheiden wir uns. Das ist nicht eine Liebe, die wir tun, weil wir uns danach fühlen. Wir entscheiden uns bewusst, so zu lieben. Ich glaube, dass diese Liebe, die die Jünger hatten in der Apostelgeschichte, auch im Zusammenhang steht mit der Kraft, die sie demonstriert, nur mit den Heilungen, den Wundern, die sie erlebten. Ich glaube, wenn wir untereinander so eine Liebe, so eine Einheit haben, wenn wir ein Herz und eine Seele sind, und das spricht auch von einer ganz starken Einheit, das spricht von einem Miteinandergehen, das spricht von ja, eine Richtung anziehen. Ich glaube, wenn wir das in unserer Mitte haben, werden wir ganz stark auch Gottes Kraft erleben, wir werden seine Wunder erleben, wir werden Durchbrüche sehen. Es heißt nämlich genau im gleichen Vers, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele, lesen wir Apostelgeschichte 4, 32, und dann gleich danach und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn. Und große Gnade war auf ihnen. Und das möchte ich auch für uns. Ich möchte Gottes Gnade auf uns und ich möchte, dass wir hier Gottes Wunder und seine Kraft erleben, ja, wie nie zuvor. Und das finde ich auch wieder interessant. Wir haben gesagt, Gott hat uns einen Geist des Glaubens gegeben und auch diese Liebe, wir müssen die nicht produzieren. Ich meine, wer kann so eine Liebe aufbringen? Die Bibel sagt, Gott hat seine Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Ich glaube, die Stelle haben wir auch, Römer 5, Vers 5. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und ratet mal, ist das Philia? Ist das Eros? Nee, das ist Agape-Liebe. Gott hat uns seine Agape-Liebe ins Herz gegeben. So stark. Ich finde das so gut. Gott fordert uns heraus, aber gleichzeitig sorgt er auch dafür, dass wir Menschen mit einem anderen Geist sein können in dieser Welt. Was für einen guten Gott haben wir. Jetzt bin ich schon beim dritten Punkt. Die dritte Sache, die ich sehe im Leben der Jünger, ist eine Willigkeit, Gott gehorsam zu sein. Wir sehen das, als Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte den Gelähmten geheilt hatten. Sie haben richtig Ärger bekommen. Sie wurden vor den Hohen Rat zitiert und die haben ihnen gesagt, ihr dürft nicht mehr über den Namen Jesus reden. Und wie haben sie reagiert? Sie haben gesagt, was meint ihr? Will Gott, dass wir euch mehr gehorchen als ihm? Wir können nicht aufhören, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. In 1. Johannes heißt es, Gott zu lieben, heißt, seine Gebote zu befolgen, und das ist nicht schwer. Nun leben wir in einer Zeit, wo das Wort Gehorsam sehr behaftet ist. Wir denken an blinden Gehorsam, wir denken an Kadavergehorsam. Das Wort weckt irgendwie unangenehme Gefühle in uns. Das ist eigentlich ein Reizwort, ein Wort, was wir eigentlich gar nicht mehr gebrauchen in unserer Zeit. Und wir leben in einer sehr individualistischen Gesellschaft. Wir wollen unser Leben leben. Wir wollen nicht, dass uns irgendjemand reinredet. Aber wisst ihr, Gehorsam hat eine ganz wichtige Bedeutung in der Bibel und für uns als Nachfolger Jesu. Das Wort leitet sich interessanterweise ab, und das hört man ja schon, Gehorsam von Horchen. Horchen oder hören. Gott ist ein Gott, der spricht. Und wenn Gott spricht, ist es unsere Aufgabe zu hören. Und dieses Gehörte dann umzusetzen, das ist Gehorsam. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir verstehen, Gott gibt uns seine Gebote nicht, weil er uns das Leben schwer machen möchte. Gott meint es gut mit uns. Alles, was Gott sagt, ist nur zum Guten und zu unserem Nutzen und zu unserem Segen. Das heißt in 1. Mose 5,33, auf dem ganzen Weg, den der Herr, euer Gott, euch gegeben hat, sollt ihr gehen, damit ihr lebt und es euch gut geht. Das ist Gottes Herz für uns. Wir sollen leben und es soll uns gut gehen. Und Gott weiß genau, was wir brauchen, um ein gutes Leben zu führen. Und deswegen gibt er uns seine Gebote. Und es ist so wichtig, dass wir, ja, auch wenn wir es nicht immer verstehen, dass wir sagen, Gott, wir vertrauen dir. Und wir sind Gott nicht gehorsam, um vor ihm gut dazustehen. Wir sind auch nicht gehorsam, weil wir uns fürchten vor den Konsequenzen, wenn wir ihm nicht gehorchen. Wir gehorchen Gott, weil wir wissen, wir sind schon angenommen. Gott liebt uns und er hat nur das Beste. Und deswegen wollen wir ihm folgen, wollen wir ihm gehorsam sein. Gehorsam gegenüber Gott gründet sich auf eine Offenbarung über die Liebe und die Güte Gottes. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich möchte noch mal eine Stelle vorlesen aus Johannes 14, Vers 15, wo Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Also ganz klar, wenn wir Gottes Gebote halten, ist das ein Zeichen dafür, dass wir Gott lieben. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber oder Beistand oder Helfer geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Heilige Geist, der in alle Wahrheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sucht ihn nicht und er kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Nein, ich werde euch nicht verwaist zurücklassen, ich werde zu euch kommen. Das ist so stark, hier wieder diese Verheißung. Gott gibt uns seinen Heiligen Geist, damit wir seine Gebote halten können. wieder. Gott sagt nicht, ich sage euch und ihr müsst das irgendwie sehen, wie ihr das hinkriegt. Nein, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns hilft, Jesus in dieser Welt nachzufolgen, der uns hilft, Menschen mit einem anderen Geist zu sein, der uns hilft, einen Unterschied in dieser Welt zu machen, sodass Menschen sehen, wir sind diejenigen, die ihm nachfolgen. Jemand hat mal gesagt, wenn wir unser Leben mit dem Fluss vergleichen würden, dann bedeutet Jesus nachzufolgen, gegen den Strom zu schwimmen. Und ihr alle wisst, wie es ist, gegen den Strom zu schwimmen. Ich sehe die Aare vor mir mit diesem starken Strom, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist echt anstrengend. Das kostet richtig Kraft. Und genauso ist es manchmal auch in unserer Nachfolge. Das ist nicht immer einfach. Das kostet einen Preis. Das kostet uns manchmal alles. Aber wenn wir aufhören, aktiv mit aller Entschlossenheit gegen den Strom zu schwimmen, wird der Strom uns mitreißen, oder? Lass uns Menschen sein in dieser Zeit mit einem anderen Geist. Lass uns Menschen sein, die glauben, auch wenn wir es noch nicht sehen. Lass uns Menschen sein, die lieben mit einer Liebe, die nichts zurückerwartet, die ihre Feinde liebt. Und lass uns Menschen sein, die Gott gehorsam sind und seinen Geboten, auch wenn die Welt sagt, ich möchte leben, wie ich will. Ich höre auf niemanden. Amen.
Amen.
Ja. Ich möchte nochmal beten zum Abschluss und einfach vertrauen, dass Gott das in uns versiegelt und dass wir das wirklich ausleben können, auch in dieser Zeit, dass wir radikale Nachfolger sind in dieser Zeit, dass Menschen, wenn sie uns sehen, sehen, das sind Christen, das sind Nachfolger Jesu.
Halleluja, danke Jesus.
Danke Jesus. Ja. Danke Herr. Herr, ich danke dir, Herr, dass du uns immer wieder herausforderst durch dein Wort, Herr, Menschen mit einem anderen Geist zu sein, Herr, Menschen zu sein, die gegen den Strom schwimmen, die sich nicht mitreißen lassen mit den Dingen dieser Welt, Herr. Vater, ich bete für uns hier in der Christusgemeinde, dass wir ja, Menschen des Glaubens sind, Herr. Dass wir Menschen sind, die eine ganz starke Liebe unter uns haben, Herr. Dass andere aufmerksam werden und sehen, boah, das möchte ich auch haben. Das möchte ich auch erleben. Dass wir Menschen sind, die die Gebote Gottes hochhalten und die sagen, Gottes Gebote sind gut. Sie sind zu unserem Nutzen, zu unserem Segen. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast, Herr, der uns hilft, solche Menschen zu sein, Herr. Heiliger Geist, komm, erfüll du uns mit deiner Kraft, Herr. Schenk uns deine Gnade, Herr, radikale Nachfolger Jesu Christi in dieser Zeit zu sein, Herr. Vater, ich danke dir für deine Hand auf unserem Leben. Ich danke dir für deinen Segen, Herr. Ich danke dir, dass dein Geist mit uns geht, auch wenn wir jetzt in diese Ferienzeit reingehen, Herr. Ich segne jeden Einzelnen, Herr, auch die, die nicht heute Morgen hier sind, Vater, dass du uns umgibst, Herr, dass dein Geist vor uns hergeht, Herr, dass du uns Gelegenheiten gibst, wo wir Zeugnis abgeben können, Herr, über unseren Glauben, über dich. Wir ehren dich, Jesus, und danken dir, Herr, du bist gut. Amen.
Amen.
Amen. Danke. Der Herr segne euch.